NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich wünsche Ihnen einen tollen Abend. Morgen, da geht es fürs Publikum los. Bis zum 28. Juli verwandelt sich der große Garten in Hannover wieder in eine zauberhafte Bühne für das kleine Fest im großen Garten. Das Motto in diesem Jahr ist Wasser. Und ich freue mich sehr auf den neuen künstlerischen Leiter Caspar de Vries, der ein vielseitiges Kleinkunstprogramm für Jung und Alt geplant hat. Und dann nehmen wir Sie mit nach Braunschweig. Dort feiert das Museum für Fotografie seinen 40. Geburtstag. Da wollen wir natürlich gratulieren. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Schön, dass Sie bei uns sind hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstagabend. Das kleine Fest im großen Garten. Ja, vom 10., also morgen, bis zum 28. Juli verwandelt sich der große Garten in Hannover wieder in eine ganz zauberhafte Bühne für das kleine Fest. Und die Veranstaltung, die von Caspar de Vries, dem neuen künstlerischen Leiter, erstmals unter dem Motto Wasser gestaltet wurde, bietet auch in diesem Jahr ein ganz vielseitiges Programm für Jung und für Alt. Und es sind wieder viele Künstler und Künstlerinnen dabei. Über 100 aus 13 Ländern und die präsentieren eine bunte Mischung aus Theater, Tanz, Zirkus, Clownerie, Musik ist dabei, Comedy und Magie. Und ich freue mich sehr, dass Caspar de Vries, der neue künstlerische Leiter, heute hier bei uns zu Gast im Kulturspiegel ist. Herzlich willkommen.
Großen Dank.
Ich finde das ganz spannend. Wir kennen hier alle in Niedersachsen und über die Grenzen hinaus natürlich das kleine Fest im großen Garten. In diesem Jahr ist alles ein bisschen anders. Du bist jetzt der neue künstlerische Leiter. Wie sehr freust du dich auf diese Aufgabe und wie aufgeregt bist du, dass es jetzt morgen endlich losgeht?
Ja, tatsächlich endlich losgeht. Nach langer Vorbereitung und viele Gedanken wird das jetzt erstmal Wahrheit. Das ist schon schön.
Und die Leute, die jetzt über viele Jahre ja schon da gewesen sind beim kleinen Fest, was verändert sich genau?
Eigentlich nicht so ganz viel, weil der Basis von das Festival ist wahnsinnig schön aufgebaut worden in so viele Jahren. Und das läuft ganz einfach. Also da muss man gar nicht so viel ändern. Das ist schon sehr schön.
Wie bist du denn hingekommen jetzt zu den Herrenhäusergärten und zu dem kleinen Fest als künstlerischer Leiter?
Heute zu Fuß.
Und überhaupt zu deiner Aufgabe?
Ach, das ist eine sehr, sehr, sehr lange Geschichte. Ich kenne das Festival schon viele Jahre. Ich war schon mal öfter hier. Ich bin auch Agent und begleite Theatergruppen und davon waren auch welche schon hier im Kleines Fest. Ich habe schon viele Jahre überall in Europa der Harald Böhlmann getroffen. Und daraus ist das eigentlich Schritt für Schritt entstanden, weil der Herr Böhlmann hat mal angegeben, dass er doch einmal ins Leben aufhören soll und hat dann gefragt, ob ich interessiert wäre, das mal weiterzuführen. Das ist nicht so ganz einfach, dass den Staffelstab übergeben wird, aber ich habe mich dann tatsächlich, sag mal, auf seiner Frage auch beworben.
Ich finde es ganz schön. Es ist ja auch immer gut, wenn ein bisschen frischer Wind mal in etwas reinkommt. Und du hast ja eben gerade selber gesagt, es ist immer wunderbar gelaufen. Es ist ein ganz zauberhaftes Festival, das kleine Fest im großen Garten. Jetzt ist es ja immer ganz schwierig gewesen, überhaupt an Karten zu kommen, um dorthin zu gehen. Was hat sich da in diesem Jahr geändert?
Die große Änderung ist, dass es kein Losverfahren mehr war, dass es ganz offene, klare Kartenverkauf übers Internet und in Hardcopy am Ernst-August-Platz gegeben hat, damit die Leute auch sofort bestimmen konnten, an welcher Tag die gerne Karten haben wollten. Und wenn das nicht mehr möglich war, dann auf einen anderen Tag.
Morgen geht es jetzt endlich los. Wahrscheinlich wird die Nacht ein bisschen schwierig, weil du aufgeregt bist. Kann ich mir gut vorstellen. Ich hätte wahrscheinlich Lampenfieber, dass hoffentlich alles gut läuft. Worauf können sich denn die Leute jetzt freuen morgen?
Ich glaube, das kleine Fest ist erstmal ein Erlebnis, wie soll ich das sagen, auf gut Deutsch, es ist alles zusammen. Die Atmosphäre und die Zusammenarbeit zwischen Künstler und Publikum, wo auch man geht, und Garten. Natürlich ist der Garten erstmal der Hauptspieler Nummer eins, der dafür sorgt, dass es schon eine tolle Umgebung und Kulisse gibt für den Festival. Es gibt natürlich interessante kleine Sachen, wovon man sagen kann, das ist gut, das mal zu sehen. Aber ich glaube, das das Treffen von Leute mit Leute ist eigentlich das meist Wichtige.
Ja, und dann ist Kleinkunst da, die Atmosphäre ist schön, viele Menschen sind dort und picknicken, was ich auch immer ganz großartig finde. Also man erlebt Kunst und Kultur und gleichzeitig sitzt man mit Menschen zusammen, die man ja häufig noch nie gesehen hat vorher und gerät ins Gespräch. Und das ist natürlich eine ganz, ganz schöne Sache. Das bleibt auch beim Kleinfest im Großen Garten auch in diesem Jahr so.
Das bleibt sicher so. Ja, ein Artist spielt nicht für einen Mensch, aber für uns alle.
Für uns alle, genau. Darauf freuen wir uns natürlich. Welche Künstler und Künstlerinnen sind denn in diesem Jahr so mit dabei?
Es gibt 47 Künstlergruppen, Darbietungen, Installationen, alles zusammen. Insgesamt 15 mobile Shows, die über den ganzen Garten bewegen. Es gibt eine ganze Serie von 20-Minuten-Shows, wie immer. Und daneben zum ersten Mal 7 Shows, die 50 Minuten dauern. Also da haben wir 2 Slots von 20 Minuten zusammengelegt, inklusive die Pause von 10 Minuten in der Mitte. Und haben da die Künstler, die 7 Künstlergruppen, die Möglichkeit gegeben, eine lange Show zu präsentieren.
Finde ich sehr spannend. Das ist das Einzige, wo ich immer gesagt habe, Mensch, es gibt einfach zu viele, zu schöne Sachen, die man in der Zeit gar nicht alle erleben kann, weil es einfach so viele tolle Künstler und Künstlerinnen sind, die da auftreten. Und die sind natürlich auch aus der ganzen Welt. Wie hast du die ausgesucht?
Das ist erstmal in der Logik von Kleines Fest Hannover geblieben. Also, ja, wie soll ich das sagen? Es gibt viele Gruppen, die wahrscheinlich auch bei Herr Böhlmann auf der Liste gewesen sind und bis jetzt noch nie hier gespielt haben. Ich habe da eine neue Auswahl gemacht mit Gruppen, die ich in die letzten, sag mal, 10, 12 Jahre so in Europa gesehen habe, wovon ich gedacht habe, das könnte doch mal sehr interessant sein für Kleines Fest in Hannover.
Gibt es so einen Höhepunkt für dich, wo du dich besonders drauf freust?
Ja, aber das ist bedeutungslos für ein Publikum, weil jeder hat da seinen eigenen Geschmack und Wahl und jeder kann seine eigene Wahl daraus machen, was er gerne sehen möchte. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass nach 1, 2, 3 Tagen, dass sich rumspricht, was man da sehen soll und was interessant ist. Wenn ich das vor dem schon bestimme und alle nach einer Show gucken, dann haben wir noch ein bisschen ein Problem.
Stimmt, dann machen wir es besser so, wir verraten es nicht. Du sagst es mir gleich, wenn das Mikrofon aus ist und dann gehe ich als Einzige dahin. Nein, natürlich nicht. Also alle Künstler, alle Künstlerinnen, die da sind, sind wirklich ganz besonders auf ihre Art und ihre Weise. Das ist in jedem Jahr so. Und von daher freuen sich auch schon wieder alle natürlich, dass es endlich losgeht. Morgen also vom 10. Juli. Und dann haben Sie Zeit, bis zum 28. Juli vorbeizuschauen beim Kleinfest im Großen Garten. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du noch so kurzfristig einen Tag, bevor es dann jetzt endlich losgeht, hier zu uns ins Kulturspiegelstudio von NDR1 Niedersachsen gekommen bist. Der neue künstlerische Leiter. Ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass alles genau so funktioniert, wie du dir das vorstellst, wie du dir das wünschst. Und was sagt man denn bei euch in der Szene? Toi, toi, toi? Oder?
Toi, toi, toi. Genau.
Also, toi, toi, toi für Kasper de Vries und das ganze Team natürlich beim Kleinfest im Großen Garten.
Danke.
Der Kulturspiegel hier bei NDR1 Niedersachsen am Dienstagabend. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Das Museum für Fotografie in Braunschweig feiert in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag. Gegründet 1984, gehört es zu einem der wichtigsten Ausstellungsorte für zeitgenössische Fotografie in Deutschland. Im Jubiläumsjahr widmet sich das Haus in verschiedenen Ausstellungen Aspekten seiner Geschichte. Die aktuelle Schau, die beleuchtet die enge Verbindung des Hauses zur ebenfalls in Braunschweig beheimateten Hochschule für Bildende Künste, kurz HBK. Und die Schau Back to Where Have Started From präsentiert alte und neue Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern, deren Werdegang ganz eng mit der HBK verknüpft ist. Janek Wichers war dort.
Gleich zu Beginn der Ausstellung wird der Blick auf eine mosaikartige Arbeit des Künstlers Marcello Ragone gelenkt. Dutzende winziger Fotografien, aufgenommen mit einer Sofortbildkamera, zeigen die Variation eines immer gleichen Motivs. 2 Jahre lang hat Ragone seinen häuslichen Biomüll fotografiert.
Da habe ich mir immer wieder so im Augenwinkel gesehen, ey, das sieht eigentlich aus wie ein Stillleben, sieht schön aus. Und dann habe ich eben diese Sofortbildkamera genommen, die ich hatte, dann sofort das Foto, habe den Biomüll sofort weggeschmissen.
Der 38-jährige Ragone ist ehemaliger Studierender Student der Hochschule für Bildende Künste, HBK, in Braunschweig. 2015 machte er dort seinen Meisterschüler bei Walter Dahn. Eigentlich Professor für Malerei, zeigte der sich damals dennoch offen auch für das Medium Fotografie. Marcello Ragone empfindet das auch heute noch als glücklichen Umstand.
Ich habe halt gesehen, dass relativ schnell sich Leute im Studium festlegen sollten. Also je nachdem, bei welchem Professor du warst. Ein Bildhauer sagt so und ein Maler sagt dann so. Und Walter Dahn, der hat einfach nur so bestärkt, ist gut so.
Dass Fotografie als Ausdrucksform vielfältige Gestalt annehmen kann, das beweist die Jubiläumsschau des Museums für Fotografie in Braunschweig. Denn alle eint ein sehr freier Umgang mit der Fotografie. Die Arbeiten von mehr als 30 ehemaligen und aktuellen Studierenden und Lehrenden der Hochschule für Bildende Künste sprengen die Grenzen der künstlerischen Gattung Fotografie. Dieser interdisziplinären Herangehensweise widme sich das Museum für Fotografie seit den Anfängen 1984, sagt die derzeitige Direktorin Barbara Hofmann-Johnson.
Ich fand es immer als etwas Besonderes, dass an der Hochschule sehr früh auch für die Studierenden möglich war, übergreifend Klassen zu besuchen. Und die Arbeiten, die stellen das eigentlich ganz schön vor.
Und so spielte und spielt die HBK für das Museum für Fotografie eine wichtige Rolle. Im Laufe der Jahrzehnte ist sie stets Keimzelle neuer künstlerischer Impulse geblieben, die sich dann auch im Programm des Museums niederschlugen. Der Bildhauer und Fotograf Johannes Bruß ist so ein Impulsgeber. Der Künstler war bis zu seiner Emeritierung 2007 mehr als 20 Jahre lang Professor an der HBK. Von ihm zeigt die Jubiläumsschau farbig übermalte analoge Fotografien.
Bruß hat unglaublich mit Chemie, mit Farbe experimentiert bei den analogen Bildprozessen. Und Johannes Bruß ist ein gutes Beispiel, der wird im Moment auch international sehr, sehr entdeckt.
Tim Beresheim, Schüler von Johannes Bruß, wiederum zeigt digitale Fotografie, die er so verfremdet und in ihre farbigen Einzelteile zerlegt, dass sie eine ganz eigene malerische Ästhetik bekommt.
Es gab eine Zeit, wo immer nur Düsseldorf, Leipzig, Berlin im Fokus war, Essen vielleicht noch. Und ich würde aber sagen, dass die Hochschule in Braunschweig sehr, sehr wichtig ist für die Fotografie.
Ist die Museumsdirektorin überzeugt und nennt zudem Dörte Eisfeld. Bis 2006 war die renommierte Künstlerin Fotografieprofessorin an der HBK und zeigt aktuell in der Gruppenausstellung in Braunschweig eine poetische Fotografie eines schmelzenden Schneeballs in einer Hand. Von ihrem HBK-Schüler Sascha Weidner wiederum finden wir ein großformatiges Bild, das eine traumartige Swimmingpool-Szene darstellt. Anna und Bernhard Blume, Corinna Schnitt, Carina Brandes, Gosbert Adler, Johanna von Monkiewicz und weitere bekannte und weniger bekannte Künstlerinnen und Künstler. Alle sollen die enge Verbindung von HBK und dem Museum für Fotografie verdeutlichen.
Schauen Sie doch gerne mal vorbei. Back to where we have started from. Fotoarbeiten aus 40 Jahren Symbiose zwischen Hochschule für Bildende Künste und dem Museum für Fotografie in Braunschweig. Und zu sehen ist die Schau bis zum 18. August in der Städtischen Galerie Halle 267 an der Hamburger Straße in Braunschweig.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, schön, dass Sie Ihren Abend gemeinsam mit uns verbringen. Hier wird es gleich so richtig romantisch. Wir waren nämlich beim Lichtparcours entlang der Oker auf einem Floß unterwegs. Dann schauen wir auf das Konzert von Bruce Springsteen, dem Boss, am letzten Freitag in Hannover. 45.000 Fans waren bei seinem einzigen Deutschlandkonzert dabei. Und wir machen Lust auf eine Ausstellung im Kunstmuseum Wolfsburg. Die US-Amerikanerin Firelei Baez präsentiert dort erstmals in einer Einzelschau ihre kraftvolle Malerei. Einen schönen Abend. Gemeinsam mit Ihnen geht es durch den Kulturspiegelabend hier bei NDR 1 Niedersachsen. Allabendlich funkeln tausende Lichter entlang der Oker in Braunschweig, dann wenn es dunkel wird. Denn bereits zum sechsten Mal erfreut der Lichtparcours die Löwenstadt. Die Kunstwerke in, auf und auch neben dem Fluss locken die Besucher an, zu Fuß oder per Rad oder eben auch per Boot. Im Mittelpunkt steht die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Wasserlauf der Oker und seinen 24 Brücken sowie das Wasser in Kombination mit Licht. Beteiligt sind bekannte und auch unbekannte Künstler. Peter Schaffinär hat sich den Lichtparcours während einer Floßfahrt auf der Oker angeschaut.
So, dann wünsche ich allen ein Herzlich willkommen im Namen der Flohstation. Mein Name ist Serge, ich begleite euch heute als Captain über die Oker. Wir gucken uns heute ein bisschen am Abend die Stadt Braunschweig an und einen Teil des Lichtparcours.
Der Flößer Serge steht am Ruder des Floßes, lässt es sanft über die Oker gleiten. Etwa 20 Besucherinnen sitzen auf Holzbänken, eingehüllt in Decken. Es ist kalt an diesem späten Sommerabend. Nach einiger Zeit erreicht das Floß das erste Lichtobjekt unter einer Brücke. Vier kantige Stahlbuchstaben schimmern leicht im diffusen Scheinwerferlicht. TGIF steht für Thank God It's Friday. Das Kunstobjekt soll das Verhältnis zwischen unserem Leben und der Industrie aufzeigen, erzählt Serge.
Wir haben ja hier eine ganz große Stahlindustrie mit der Salzgitter AG, die dieses Kunstwerk auch gesponsert hat. Und es beschreibt die harte Arbeit der Stahlarbeiter und Thank God It's Friday beschreibt den Beginn des Wochenendes. Das ruft also auf zum auch mal innehalten, zum Ausruhen nach getaner harter Arbeit. Schaut euch das mal an, es ist ganz viel aus Salzgitter zu sehen. Wird auch ein bisschen lauter gleich, deswegen bin ich jetzt mal still.
Ein Stück weiter die Oker entlang unter der Steintorbrücke beim Fotomuseum erscheint das Kunstwerk Reflection, Reflection von Christine Schulz. Objekte aus Glas, Spiegel und Edelstahl funkeln im und über dem Wasser. Zwei große und eine kleine Diskokugel, die unter dem Brückenbogen baumeln. Weiter geht es Richtung TU Braunschweig zum Kunstobjekt West auf Nordwest. Fluoreszierende Quallen aus Kunststoffabfällen, die über der Oker schweben. Studierende der Technischen Universität wollen die Betrachter zum Nachdenken über zu viel Plastikmüll in den Meeren anregen, erklärt eine Stimme aus einem Lautsprecher.
Während beispielsweise Korallen sterben, vermehren sich Quallen explosionsartig, da das wärmere Wasser unter anderem für längere Fortpflanzungszeiträume sorgt. Gleichzeitig begünstigt die Überfischung der natürlichen Fressfeinde diese Entwicklung und führt zu einer großflächigen Veränderung der Ökosysteme in den Meeren.
Weiter geht es vorbei am Theaterpark. Normalerweise leuchtet am Ufer eine eindrucksvoll rot umrandete Sonne. Eine leicht gewölbte Scheibe aus etwa 3000 Acrylglasteilchen, umrandet von einem intensiv leuchtenden roten Neonkranz. Das Kunstobjekt Once Sunset is Another One's Sunrise stammt von der Künstlerin Jacqueline Henn. Doch leider funktioniert die Installation an diesem Abend nicht, bedauert Serge.
Hier auf der rechten Seite scheint die Sonne normalerweise. So sieht das aus, wenn es funktioniert. Ich zeige es euch mal. Ich habe es nämlich am ersten Tag richtig schön fotografiert. Ein gleißend roter Ring. Des einen Sonnenaufgang ist des anderen Sonnenuntergang, heißt dieses Objekt. Auf Deutsch, auf Englisch. Übersetzt, ne? Soll halt die Sonne in den Mittelpunkt stellen. Spätestens seit Galileo Galilei weiß jeder, die Sonne bewegt sich nicht, spielt in allen Kulturen eine riesengroße Rolle.
Auch einige Kunstwerke aus vergangenen Jahren sind dauerhaft auf der Oker zu sehen. So wie die Installation Rosen ohne Dornen von der Künstlerin Yvonne Goubier. Unter der Theaterbrücke sind 150 LED-Lichter in Blütenform angebracht, die ein romantisches Licht zaubern.
Für mich soll's rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder begegnen.
Während das Floß unter der Brücke durchfährt, erklingt die passende Musik. Insgesamt sind bei dem diesjährigen Lichtparcours 13 Kunstwerke zu sehen. Die Künstlerinnen und Künstler bringen mit ihren leuchtenden Installationen Licht ins Dunkel der Braunschweiger Sommernächte. Nach gut 2 Stunden ist die Floßfahrt beendet. Die Besucher sind begeistert.
Ich fand es einen wunderbaren Tagesausklang und auch einen anderen Blick nochmal auf die Kunstwerke, die ich sonst nur bei Tag schon gesehen habe, zu sehen. Und besonders gut haben mir diejenigen gefallen, die auch die Thematiken wie den Klimawandel aufgreifen und den Anstieg der Meeresspiegel.
Wir hatten durchwachsenes Wetter, aber trotzdem waren die Objekte ganz schön. Die Bootsfahrt war toll. Also es war ein gelungener Abend.
Es war das erste Mal, dass ich im Dunkeln auf der Oker gefahren bin. Und das hatte echt so was ein bisschen Mystisches und trotzdem aber auch Entspannendes mit diesem Wasserplätschern und so. Das fand ich total gut. Also hat mir super gefallen.
Und wenn Sie auch Lust haben, sich den Lichtparcours in Braunschweig anzuschauen, dann schwingen Sie sich doch einfach mal auf Ihr Fahrrad oder Sie gehen zu Fuß oder fahren eben mit dem Floß entlang der Oker. Der Lichtparcours leuchtet noch bis zum 6. Oktober. Schön, dass Sie bei uns sind an diesem Dienstagabend hier bei NDR 1 Niedersachsen im Kulturspiegel. Am vergangenen Freitagabend, da war wirklich viel los in Hannover. Die einen feierten auf dem größten Schützenfest der Welt, andere litten beim Public Viewing wegen der deutschen Niederlage beim Fußball. Ja, und dann gab es noch Rockfans, die ins benachbarte Stadion zogen, denn dort gaben Bruce Springsteen und seine E Street Band das einzige Deutschlandkonzert in diesem Sommer. Uli Kniep verzichtete auf Fußball und hat den amerikanischen Superstar live erlebt.
Um 19.45 Uhr, Florian Wirtz hatte gerade in Stuttgart das 1:1 für die deutsche Fußballnationalelf erzielt, richteten sich die Augen von 45.000 Springsteen-Fans im Stadion von Hannover auf den Boss. Der sollte mit seiner E-Street Big Band in den nächsten 3 Stunden 30 Songs aus seiner gut 50 Jahre währenden Karriere spielen. Die ganz großen Hits wie Born in the USA und Dancing in the Dark mussten die aus dem ganzen Bundesgebiet angereisten Leute zwar bis zur Nachspielzeit warten, das aber tat der Begeisterung keinen Abbruch. Bei angenehmen Temperaturen tanzte man mit ausgestreckten Armen zu Springsteens Stadionrock im besten Sinne. Springsteen ließ beinahe ohne jegliche Ansagen Song auf Song folgen, oft mit langen Soli auch seiner langjährigen und hervorragenden Mitarbeiter, etwa den Gitarristen Nils Lofgren und Stephen van Zandt. Das erste kurze Dankeschön ans Publikum kam ihm erst nach rund 1 Stunde über die Lippen. Bis dahin wirkte Bruce hochkonzentriert. Erst mit fortschreitendem Konzert wurde er immer lockerer. Zu den Höhepunkten dieses großartigen Auftritts gehörten sicher Klassiker wie Because the Night und The River, das Springsteen immer noch sichtlich gerührt vortrug. I come from down in the valley, where Mr. When you're young. Auch bei Last Man Standing, ein Stück über den Verlust geliebter Menschen, wirkte er ergriffen, ließ den Text in deutscher Übersetzung einblenden. Alle seine Songs klangen zumindest im Innenraum des Stadions perfekt wie die hier verwendeten offiziellen Live-Mitschnitte, sodass die Fans ein begeistertes Fazit ziehen konnten.
Energie hoch 10, also über 3 Stunden jetzt gespielt. Also welcher Künstler macht das heute noch?
Warum soll hier nicht ein fidaler alter Mann zeigen, dass er auch hoffentlich noch im nächsten Jahr super singen und spielen kann?
Hervorragend, grandios. Respekt für die Kondition, für das, was Sie da darbieten. Chapeau.
Wir hatten super Sound, wir hatten Stehplätze, ein bisschen weiter hinten, dass man ein bisschen sich bewegen kann, aber super.
Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Mal ich ihn gesehen habe. 17 war ich das erste Mal mit 1988 in Frankfurt und von dem her immer noch der Boss. It's all right.
It's all right now. Sogar nach dem Konzertmarathon saßen Weste, weißes Hemd und dunkelroter Schlips perfekt. Und auch wenn Springsteen diesmal nicht auf die Titelwünsche auf den hochgehaltenen Schildern einging, machte er doch so manchen Fan besonders glücklich, indem er in der vordersten Reihe Autogramme gab, bevor er sich aus Hannover verabschiedete.
NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstagabend. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Kürzlich ist im Kunstmuseum Lusiana bei Kopenhagen eine große Einzelschau mit Werken der Malerin Firelei Baez zu Ende gegangen. Die US-Amerikanerin mit Wurzeln in der Dominikanischen Republik zählt zu den aufstrebenden Malerinnen in den USA, wo sie inzwischen auch größere Bekanntheit erreicht hat. In Europa ist sie noch nicht so etabliert, aber das ändert sich gerade. In Deutschland war sie bislang nur in Gruppenausstellungen zu sehen, etwa auf der Berlin-Biennale. Jetzt zeigt auch das Kunstmuseum Wolfsburg Werke der Malerin. In der ersten Soloschau der Künstlerin hierzulande. Jannik Wiechers stellt sie uns mal vor.
Firelei Baez' Arbeiten zeichnen sich aus durch eine überbordende Farbenpracht. Es sind zumeist großformatige Bilder, die in intensiv leuchtenden Farbtönen gemalte Fabelwesen zeigen, überzogen von Vogelfedern und wallendem Haar. Sie bewegen sich durch Palmen- und blumengesäumte Fantasielandschaften mit tropischer Anmutung.
Sie arbeitet zum Beispiel sehr viel mit dem Motiv der Ciguapa. Das sind mächtige, haarige Wesen, eine mythische Figur aus der dominikanischen Kultur,
sagt Uta Ruhkamp, die Kuratorin der Wolfsburger Schau. Firelei Baez setzt in ihren Werken Farben und Striche in bestechendem Detailreichtum aufs Papier. Eine wahre Sisyphos-Arbeit.
Es ist eine ausgesprochen gute Malerin, rein technisch gesehen. Wir haben es mit figürlicher Malerei zu tun, aber auch mit abstrakten Kompositionen. Und die bestechen durch so eine ganz rätselhafte Bildwelt auf riesigen Formaten oder eben kleinteiligen Installationen, die wiederum aber in der Summe auch eine sehr große Installation ergeben.
Das Besondere, ihre Werke malt Baez nicht auf herkömmliche Untergründe wie Leinwände, Holz oder Papier. Sie verwendet stattdessen ausrangierte Bücher, Archivmaterialien und Landkarten. So scheinen Buchstaben, Grafiken und Umrisse von Inseln oder Ländern durch die Zeichnungen hindurch.
Koloniale Karten in der Regel, es können aber auch alte geografische Spiele sein, die vielleicht aus dem 17. Jahrhundert stammen. Und sie nimmt ausrangierte Bücher aus Bibliotheken auseinander und setzt ihre Motivwelt auf diese Seiten.
Diese spezielle Vorgehensweise mit einer ganz eigenen Ästhetik ist allerdings mehr als nur ein verspieltes Stilmittel. Denn, so sagt Kuratorin Uta Ruhkamp, die 43-jährige Künstlerin behandle in ihren fiktionalen Themenwelten ganz reale Inhalte. Firelei Baez, wie ihre Mutter geboren in der Dominikanischen Republik, der Vater aus Haiti, wuchs später im ethnisch stark gemischten Miami in Florida auf und lebt heute in New York. Als Nachfahrin von aus Westafrika verschleppten Menschen spielt das Thema Kolonialgeschichte eine ganz große Rolle in Baez' Werken.
Denn dieses Kartenmaterial, was damals entstanden ist, war ja nicht neutral, sondern das war meistens aus der Perspektive der Kolonialisatoren und die Perspektive derjenigen, die unterdrückt worden sind, die kolonialisiert worden sind, wird in der Kartograd 4. Geschichte manchmal eben nicht deutlich.
Diese besondere Perspektive auf Geschichte ist dabei nicht als Anklage zu verstehen. Der Künstlerin Firelei Baez ist es vielmehr ein Anliegen, Empathie zu wecken für die, die lange vor uns lebten. Denn sie seien keine anonymen, abstrakten Wesen, sondern echte Menschen gewesen, die echte Spuren in der Welt hinterlassen haben, betont Baez.
Mein Interesse an so großen Themen wie Geschichte, Geografie und Natur, das ist letztlich ein Versuch, Verbindungen herzustellen. Zu sehen, dass es in jedem dieser Räume Menschen wie uns selbst gab. Alle meine Arbeiten, die kleinen wie großen Bilder, sind dazu da, zu vermitteln, wie unsere Körper mit der Welt und im weiteren Sinne mit der Geschichte interagieren.
Interact with the world and history by extension.
Es gehe ihr also darum, beim Betrachten ihrer Werke starke körperliche und emotionale Reaktionen hervorzurufen und die Einsicht, dass wir alle Teil sind von ein und derselben Welt, so die Malerin Firelei Baez.
Und wenn Sie Lust haben, die Schau Trust Memory Over History der Malerin Firelei Baez zu sehen, ist sie noch bis zum 13. Oktober. Es war wieder ein richtig schöner Abend mit Ihnen. Das war schon wieder im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstag. Eine Stunde Kultur, zack, ist es schon wieder vorbei, aber nächsten Dienstag. Da hören wir uns dann wieder. Ich freue mich schon drauf und jetzt wünsche ich Ihnen erstmal einen traumhaften Abend hier bei uns. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Tschüss.